Darum, da wir diesen Dienst haben, weil wir Erbarmen gefunden haben, ermatten wir nicht, sondern wir haben den geheimen Dingen, deren man sich schämen muss, entsagt und wandeln nicht in Arglist, noch verfälschen wir das Wort Gottes, sondern durch die Offenbarung der Wahrheit empfehlen wir uns jedem Gewissen der Menschen vor Gott. Wenn aber unser Evangelium doch verdeckt ist, so ist es nur bei denen verdeckt, die verloren gehen, den Ungläubigen, bei denen der Gott dieser Welt den Sinn verblendet hat, damit sie den Lichtglanz des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus, der Gottes Bild ist, nicht sehen. Denn wir predigen nicht uns selbst, sondern Christus Jesus als Herrn, uns aber als eure Sklaven um Jesu willen. Denn Gott, der gesagt hat, aus Finsternis wird Licht leuchten, er ist es, der in unseren Herzen aufgeleuchtet ist zum Lichtglanz der Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit das Übermaß der Kraft von Gott ist und nicht aus uns. In allem sind wir bedrängt, aber nicht erdrückt, kein Ausweg sehend, aber nicht ohne Ausweg. Verfolgt, aber nicht verlassen. Niedergeworfen, aber nicht vernichtet. Alle Zeit das Sterben Jesu am Leib umhertragend, damit auch das Leben Jesu an unserem Leibe offenbart wird. Denn ständig werden wir, die Lebenden, dem Tod überliefert um Jesu willen, damit auch das Leben Jesu an unserem sterblichen Fleisch offenbar wird. Folglich wirkt der Tod in uns, das Leben aber in euch. Da wir aber denselben Geist des Glaubens haben, nach dem, was geschrieben steht, ich habe geglaubt, darum habe ich geredet, so glauben auch wir. Darum reden wir auch, denn wir wissen, dass der, welcher den Herrn Jesus auferweckt hat, auch uns mit Jesus auferwecken und mit euch vor sich stellen wird. Denn alles geschieht um euretwillen, damit die Gnade zunimmt und durch eine immer größere Zahl die Danksagung zur Ehre Gottes überreich macht. Deshalb ermatten wir nicht, sondern wenn auch unser äußerer Mensch aufgerieben wird, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Denn das schnell vorübergehende Leichte unserer Bedrängnis bewirkt uns ein über die Maßen überreiches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit, da wir nicht das Sichtbare anschauen, sondern das Unsichtbare. Denn das Sichtbare ist zeitlich, das Unsichtbare aber ewig.
Friedrich von Bodelschwing hat einmal seine behinderten Kinder, mit denen er ja gearbeitet hat, gefragt, warum Gott an Weihnachten auf unsere Welt kam. Nach langem Überlegen meldete sich ein Mädchen und antwortete, weil alles einen Knacks hat. Genauso ist es. Wir haben alle einen Knacks. Wir alle, keiner ist da ausgenommen, tragen unsere Lebensbrüche und Narben mit uns herum, leiden an unseren Unvollkommenheiten, schleppen mit uns unsere Ängste, unsere Sorgen, Trauer und Zweifel. Das hat sich auch zu Beginn des neuen Jahres 2022 nicht wesentlich geändert. Wir alle sind erlösungsbedürftig und sehnen uns nach Rettung, nach heilsamer Liebe und Annahme, so wie wir sind, mit unserem Knacks, mit unseren Rissen und Brüchen. Und auch wenn wir unsere letzte Predigtreihe am 26.12. abgeschlossen haben, bildet unsere neue, die ja, wie Rudi schon sagte, nur aus zwei Predigten besteht, eine Art Verlängerung dieser Hoffnungsbotschaft, dass nämlich der Himmel die Erde trifft. Und eigentlich sollte es ja so jeden Sonntag sein, wenn das Evangelium von der Gnade Gottes weitergegeben, verkündigt wird. Es geschieht ja etwas völlig Paradoxes. Etwas für uns eigentlich Unverständliches, aber doch Erfahrbares, wenn nämlich Gott in unser Leben tritt, beziehungsweise unser Leben umgestaltet. trotz unserer Risse und Brüche, vielleicht gerade weil wir alle einen Knacks haben, durch die Sünde verursacht. Gott kommt damit zurecht. Ja, er bringt uns zurecht. Wir haben gerade schon den Text gehört aus dem 2. Korintherbrief. Ich möchte mich in der Predigt auf einige wenige Verse konzentrieren, die Verse 7 und die Abschlussverse 16 bis 18. Und wie Rudi auch schon eingeleitet hat, die heutige Überschrift lautet irdische Gefäße. Und wir fangen mit dem Inhalt einmal an. Es ist ein wertvoller Inhalt. Paulus spricht ja von einem Schatz, den wir haben, den wir besitzen. Wenn wir nochmal in unsere Bibeln reinschauen, wir haben aber diesen Schatz. Wir sind alles Schatzträger, wenn wir heute Morgen hier sind und eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus haben. In den Versen davor machte Paulus klar, wie es zu diesem Schatz kam. Gott selbst hat sich uns zu erkennen gegeben in seinem Sohn und Wohnung bei denen genommen, die seiner Botschaft vom Evangelium Glauben geschenkt haben. Bei dem Schatz handelt es sich zum einen um die verändernde Kraft des Evangeliums, aber damit zugleich auch um Jesus Christus selbst. Denn er ist das Zentrum dieser guten Nachricht Gottes an uns Menschen. Paulus spricht von dem hellen Licht des Evangeliums, von der Herrlichkeit des Christus. Dass er uns die Augen öffnet für die Schönheit und Größe und auch für die Notwendigkeit, gerettet zu werden durch den, der sich dort offenbart. Durch die Verkündigung des Evangeliums können Menschen auch heute noch zum lebendigen Glauben kommen und dadurch heilsame Lebensveränderung erfahren. Jemand hat mal gesagt zu den Versen davor, ein Licht geht ihnen auf im wahrsten Sinne des Wortes. Gott zündet etwas an in unserem Herzen. Und wir werden verändert von innen heraus. Das Licht der Welt, Jesus selber, macht es im Innern dieser Menschen, die an ihn glauben, hell und macht sie somit selbst zu Menschen des Lichts, zu Lichtträgern, zu Lichtern für eine dunkle Welt. Paulus schreibt, wir haben aber diesen Schatz. Was für eine gewaltige Aussage. Und wenn wir dann in einen anderen Brief von Paulus kurz hineinschauen, in den Kolosserbrief, Kapitel 2, die Verse 9 und 10a, dann wird von diesem Schatz von Jesus gesagt, denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und ihr seid in ihm zur Fülle gebracht. Wir aber haben diesen Schatz. Bist du dir dessen bewusst, wenn du an Jesus glaubst, dass dieser Schatz Wohnung in dir genommen hat? Und damit kommen wir gleich schon zum zweiten Gedanken, nämlich zerbrechliches Gefäß. Hier der wertvolle Inhalt. Und jetzt kommen wir zu uns. Wer sind wir eigentlich, dass uns solch ein Schatz anvertraut wird? Paulus bringt ja einen ganz treffenden Vergleich. Wir sind irdene Gefäße. Tontöpfe hat er hier vor Augen. Solche Gefäße kannte man gut zur damaligen Zeit. Sie waren billig. Sie waren zerbrechlich und ersetzbar. Und dennoch wurden sie Tag für Tag verwendet, gebraucht. In manchen hat man sogar ganz besondere Schätze aufgehoben oder gut verwahrt, wenn wir an die Jesaja-Rollen denken, die in Qumran später gefunden worden sind. Wichtige Dokumente wurden darin aufgehalten, teurer Schmuck, kostbares Parfum. Doch ganz egal, was man in solch einem Tongefäß aufbewahrt oder transportierte, es kam eben nicht auf das Gefäß, sondern auf den Inhalt an. Nun, menschlich, denke mal, da tickt ihr ähnlich wie ich, menschlich denken wir, dass etwas Kostbares auch ein entsprechendes Gefäß, einen entsprechenden Rahmen braucht, um seine Schönheit, seinen Wert hervorzuheben. Denken wir an ein kostbares Gemälde, was nicht einen 0815-Rahmen von IKEA verlangt, damit es irgendwie zur Geltung kommt, sondern der Rahmen an sich muss auch schon das Kostbare zum Ausdruck bringen, ohne das Bild zu überstrahlen. Kostbare Stücke sind hinter Glas, manchmal hinter Panzerglas in Museen ausgestellt. Gott scheint das anders zu machen. Da kommt Gottes Sohn in einer Futterkrippe, wird er hineingelegt, als er zur Welt kommt. Gottes Geist nimmt Wohnung in schwachen menschlichen Körpern. Da wird Gottes Wort verkündet, gesprochen von ungebildeten Fischern. Da schreibt Paulus, wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen. Und Paulus selbst war einmal so offen, den Korinthern in seinem ersten Brief Folgendes zu sagen. Wir haben manchmal vielleicht eine bestimmte Vorstellung von dem Apostel Paulus, die vielleicht nicht immer sich mit den Dingen deckt, die, wie er sich gesehen hat. Er schreibt hier ganz am Anfang vom ersten Korintherbrief, und ich war bei euch in Schwachheit und mit Furcht und in vielem Zittern. Und meine Rede und meine Predigt bestand eben nicht in überredenden Worten der Weisheit, nicht mit einer glänzenden Rhetorik, sondern, was schreibt er hier, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft. Und ganz wichtig, warum ist das so? Damit eben euer Glaube nicht auf Menschenweisheit beruht, oh, der Paulus ist so ein genialer Rhetoriker und Redner, sondern auf Gottes Kraft beruht. Paulus hat sich in diese Reihe eingereiht. Ein kostbarer Schatz in einem irdenen, zerbrechlichen Gefäß. Wozu das alles? Nun, der Satz bringt es eigentlich schon auf den Punkt. Damit sich Gott verherrlichen kann. Damit seine Schönheit ausstrahlt. Seine Kraft und Größe sichtbar wird. Und damit kommen wir zum dritten Punkt, nämlich die wirksame Kraft. Auch in unserem Text, in im 2. Korintherbrief, Kapitel 4, geht unser Text ja weiter. Wir sind immer noch in Vers 7. Wir haben aber diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit die Überfülle der Kraft sei Gottes und nicht aus uns. Und in den weiteren Versen dann, wir haben den Text ja in Gänze gehört, bringt Paulus einige Aussagen, die sicher auch seinen Alltag skizziert haben. In allem bedrängt, aber nicht eingeengt. Keinen Ausweg sehend, aber nicht ohne Ausweg. Verfolgt, aber nicht verlassen. Niedergeworfen, aber nicht umkommend. Alle Zeit das Sterben Jesu am Leib umhertragend, damit auch das Leben Jesu an unserem Leib offenbart werde. Und wir denken vielleicht an andere biblische Berichte oder vielleicht, was uns manchmal dann doch noch mehr anspricht, die eigene erlebten Alltagssituationen. Ich denke an die sterbenskranke Frau, die ich besuchte von deren Bett Menschen, auch ich, getröstet, ermutigt und gestärkt nach Hause gingen. Ein Körper, der da liegt, der nicht mehr viel machen kann, aber durch den Gottes Herrlichkeit und Kraft und Liebe und Weisheit strahlt. Und man geht hin, um zu trösten und kommt sich so hilflos vor und versucht, das ein oder andere passende Wort aus der Bibel zu finden, um diesem sterbenskranken Menschen vorzulesen. Und man geht so beschämt und so gesegnet nach Hause. Oder ich denke an das Kind mit Down-Syndrom, das alle mit seiner Fröhlichkeit und Begeisterung für Jesus ansteckt. Und ich denke auch an die unvollkommenen Jünger mit einer vollkommenen und das Leben verändernden Botschaft. Auf jeder Seite der Bibel können wir das feststellen. Wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen. Und wir alle kennen diese Aussage, sie oder er strahlte etwas aus. Oft unbeschreiblich, nicht so richtig in Worte zu fassen, aber für das Umfeld wahrnehmbar. Und unser Nico war so eine Person. Nicht jemand, der hier vorne im Mittelpunkt stand, aber der durch seine Art und Weise jeden für sich und seinen Herrn eingenommen hat. Wisst ihr, und dann haben wir Menschen oft das andere Problem. Wir denken dann oft, dass wir im Reich Gottes zu nichts zu gebrauchen sind oder vielleicht nicht mehr zu gebrauchen sind, weil wir plötzlich mit unseren Schwachheiten, mit unseren Rissen und Lebensbrüchen konfrontiert werden. Und dann denken wir, na, ich bin jetzt auch langsam alt und gebrechlich, wozu bin ich noch nützlich im Gottesreich? Oder da werde ich durch eine Krankheit an mein Bett gefesselt, mein Lebensradius hat sich komplett eingeengt auf diese paar Quadratmeter und man stellt sich die gleiche Frage. Da, wo Kräfte nachlassen, wo unsere Grenzen uns sehr deutlich auch körperlich aufgezeigt werden. Oder die andere Seite, da fangen Menschen erst gar nicht an, sich fürs Reich Gottes einzusetzen, weil ihnen ja noch so viel Wissen fehlt. Da muss ich erst noch so viel lernen und so viel studieren und so viel Bücher wälzen und Seminare besuchen und dann irgendwann werde ich mich einsetzen. Ich weiß einfach zu wenig. Und vielleicht vergessen solche Menschen und vielleicht gehören ja auch wir manchmal dazu, dass gerade dann sie die idealen Gefäße sein können, durch die Gottes Macht und Gottes Kraft und Gottes Schönheit und Gottes Weisheit sichtbar werden kann, wenn man sich darauf einlässt. Unser Knacks, unsere Schwierigkeiten und Defizite, die hindern Gott nicht am Wirken, sondern gerade durch unsere Zerbrechlichkeit, durch unsere Lebensrisse hindurch, kann Gottes Licht umso heller scheinen und seine Kraft umso wirksamer zur Geltung kommen. Bei Gott zählen eben nicht unsere Kompetenzen und Stärken und Leistungen, die wir vorweisen können. Nicht unsere menschliche Weisheit oder unser Ansehen, das, was wir uns schon erkämpft und aufgebaut haben. Nein, und das macht er in besonderer Weise auch den Korinthern noch einmal deutlich an einer anderen Stelle aus seinem ersten Brief. Und vielleicht können wir das ja auch mal hinüber interpretieren in unsere Gemeindesituation. Denn seht eure Berufung, schreibt er auch relativ am Anfang seines ersten Korintherbriefes. Brüder, das ist nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Edle sind. Schaut euch mal um. Sondern das Törichte der Welt hat Gott auserwählt, damit er die Weisen zu Schanden macht. Und das Schwache der Welt hat Gott auserwählt, damit er das Starke zu Schanden macht. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott auserwählt, das, was nicht ist, damit er das, was ist, zunichte mache, dass sich vor Gott kein Fleisch rühmen kann. Sind das nicht gute Voraussetzungen für dich und mich, von Gott gebraucht zu werden im Reich Gottes? Und damit komme ich zu meinem abschließenden letzten Punkt. Wachsende Gnade. Wir gehen weiter und machen einen kleinen Sprung zu den Versen 16 bis 18. Paulus zieht am Ende von Kapitel 4 eine ganz wichtige Schlussfolgerung. Deshalb, und er meint hier wegen Gottes gnädigem Handeln an uns, was er in den Versen davor ja beschreibt, deshalb ermatten wir nicht. Könnt auch übersetzen, deshalb werden wir nicht mutlos oder brauchen nicht mutlos zu werden. Ja, wir erleben tatsächlich mit zunehmendem Alter auch einen zunehmenden Verfall. Und ich meine das schon mit meinen 61 Jahren zu spüren. Die Risse werden größer, die Unzulänglichkeiten mehren sich, die Kräfte lassen nach, das Leben wird eingeschränkter. Und das ist nicht schön zu erleben, aber das ist normal. Aber mit diesem für uns negativen Prozess geht ein anderer, viel wesentlicherer Prozess einher. Denn unser innerer Mensch wird von Tag zu Tag erneuert. Lass uns das nochmal im Zusammenhang sehen. Deshalb ermatten wir nicht, sondern wenn auch unser äußerer Mensch verfällt oder aufgerieben wird, und das ist ein normaler Prozess, dem können wir alle nicht ausweichen. Aber auch wenn das so ist, so wird doch unser Innerer Tag für Tag für Tag erneuert. Wachsende Gnade. Wir haben auch in den Weihnachtsbotschaften viel von dieser Gnade gelesen und gehört, von der wir schöpfen können. Gnade um Gnade. Und das korrespondiert genau mit diesem Text. Das ist etwas, wo wir innerlich wachsen können, indem wir uns immer wieder neu dieser Gnade zur Verfügung stellen, diese Gnade schöpfen, sie in uns aufnehmen, uns dieser Gnade anvertrauen, weil nichts anderes trägt und hält. Paulus hat hier den Fokus gelegt, wir haben aber diesen gewaltigen Schatz in unseren irdenen Gefäßen. Aber Rudi hat zu Recht schon eben bei der Einleitung darauf hingewiesen, aber zugleich werden wir von diesem Gott, der Wohnung in uns genommen hat, gehalten und getragen. Das müssen wir nicht tun. Was ist das für ein Bild? Der innere Mensch, der von Tag zu Tag erneuert wird, wo im günstigsten Fall Tag zu Tag mehr deutlich wird, welcher Schatz in uns wohnt und nach außen dringt, durch die Risse, die immer größer werden, wo sichtbar wird, hier lebt Christus. Hier wird seine Schönheit offenbart. Hier kommt seine Weisheit zum Tragen. Hier ist seine Kraft wirksam und trägt den älter werdenden Georg durch seinen Alltag. Wir wachsen in der Gnade und das ist ebenfalls allein Gottes Werk. Und ich muss euch sagen, gerade diese Aussage macht mir so viel Mut und Hoffnung für jeden neuen Tag, wo ich selber an meine Grenzen geführt werde. In all unserer Schwachheit schenkt Gott uns Augen für seine Herrlichkeit, für das, was ewig ist. Und auch das ermöglicht uns eine vollkommen neue Perspektive. Auch das wird ja in unserem Text hier deutlich. Denn das schnell vorübergehende Leichte unserer Trübsal oder Bedrängnis bewirkt uns ein über jedes Maß hinausgehendes, ewiges Gewicht von Herrlichkeit. Und wie geschieht das? Indem wir nicht das anschauen, was man sieht, sondern das, was man nicht sieht. Denn das, was man sieht, ist zeitlich, das aber, was man nicht sieht, ewig. Dass wir uns nicht von dem die Augen verstellen lassen, was so präsent immer ist und was uns vielleicht eher in unseren Sorgen, Fragen und Zweifeln bestärkt, sondern dass wir darüber hinausschauen oder hindurchschauen auf das, was Gott für uns bereithält. Das lässt unsere Krankheiten, unsere Schwächen, unsere Probleme und Herausforderungen, in denen wir stehen, ja nicht einfach verschwinden, aber, glaube ich, in einem anderen Licht erscheinen. Und deshalb, glaube ich, kann Paulus über diese Form von Trübsal schreiben, dass sie schnell vorübergehend und leicht ist im Vergleich zu dem, was Gott für uns bereithält. Paulus selbst schreibt dazu einige Kapitel weiter eine für ihn feststehende Gewissheit, die er aus Gottes Zuspruch und verbunden mit einer gewaltigen Verheißung erhalten hat. Und ich glaube, dass auch wir uns diese Verheißung, diesen Zuspruch zu eigen machen können. Wir kennen diesen Gedanken alle, aber ich habe ihn euch nochmal mitgebracht. Da hat Paulus ja dreimal zu Gott gebeten, ihn von einer besonderen Last, ob das jetzt eine Krankheit war oder eine andere Art von Anfechtung, sie von ihm zu nehmen. Vielleicht in dem paulinischen Denken, in dem menschlichen Denken, Herr, dann bin ich doch viel besser für dich brauchbar, wenn mich diese Dinge nicht so hindern und stören in meinem Alltag. Und dann schreibt er uns, was Jesus ihm gesagt hat. Paulus, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Und dann schreibt Paulus weiter, sehr gerne will ich mich nun viel mehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft Christi bei mir wohnt. Deshalb habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten um Christi willen. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Übrigens, zu seiner eigenen Schwäche zu stehen, das ist eine riesige Stärke. Ich glaube, auch das müssen wir Christen viel mehr lernen. Nicht immer so die Fassade aufrechterhalten, bei mir läuft alles, glaube alles okay, sondern mal hinter die Fassade schauen lassen, zu den Schwächen stehen. Kämpfst du mit deinen schwierigen Lebensumständen momentan? Sorgst du dich über deine zunehmende Gebrechlichkeit und deine Schwächen? Fühlst du dich vielleicht nutzlos für Gottes Reich, weil du dich eher über deine Defizite definierst? Ich mach dir Mut. Paulus macht dir Mut. Jesus macht dir Mut. Stehe zu deinem Knacks und lass auch dir an Jesu wachsender Gnade genügen. Und dich von ihm in all deiner Schwachheit halten, tragen, aber genauso gebrauchen. Er wird auch dir seine Kraft zuteil werden lassen, zu Gottes Verherrlichung und Lob. Amen.